Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Wer die Eberhofer-Krimis kennt aus Kino und Fernsehen, der kennt und liebt wahrscheinlich unseren Gast heute. Sturer Schädel, etwas verstrahlter Blick, muss man sagen, dünnes Pferdeschwanzeln im Nacken hinten.
Dann gerne ein Hanfblatt vorne auf dem T-Shirt vielleicht drauf, aber damisch, glaube ich, trifft es wirklich am besten.
Papa Eberhofer und Schauspieler Eisel Gulb alias Werner Eisenreder war heuer wieder zu Gast als Kabarettist beim 25. Internationalen Humorsommer Natur und Slacht. Da hast du ihn dir natürlich geschnappt, Sarah.
Ja, als eingefleischter Eberhofer-Fan, aber klar. Hallo. Ein echtes bayerisches Urgestein. Und ein Mann, der so viele überraschende Seiten und Stories auch hat, dass so ein Feuer und Flamme Vormittag fast nicht reicht.
Wir versuchen es aber, oder?
Wir versuchen es.
Also gut, diesmal bei dir Gast, liebe Sarah.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Einen schönen Sonntag und guten Morgen, Südtirol. Ja, bayerische Originale zum Frühstück, die liebe ich immer sehr, muss ich sagen. Da lässt sich immer sehr gut ratschen. Und mit unserem Gast heute sicherlich auch. Die Eberhofer-Krimis aus dem Kino und aus dem Fernsehen natürlich, die sind Kult bis nach Südtirol. Und Kult ist auch Eberhofers immer leicht zugedröhnter und so ein bisschen zugekiffter Vater. Der bayerische Schauspieler, Comedian, Artist, Tänzer, er hat ganz viele Seiten. Werner Eisenreder, Eisi Gulb, grüß dich und herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Auf Südtirol 1. Über den Eberhofer werden wir natürlich reden, ist klar. Über dich als Comedian, über dich als Tänzer auch, über dich als Kampfsportler, als Artisten. Wie gesagt, du hast ganz viele Facetten in deiner Geschichte. Gibt es viele spannende Stationen auch, die bis nach Afrika führen und ja, einen spannenden Künstler Namen. Kannst du mir bei der richtigen Aussprache jetzt helfen? Also ich glaube, das sollte ein Gulb sein.
Ja, Gulb.
Aber wenn man Gulb sagt, dann ist das auch okay.
Ganz ist normal. Auch okay. Ich lass durchgehen.
Der kommt wirklich von einem Auftritt von dir? Oder von einer kleinen Einlage?
Also der Name Eisi ist eine Abkürzung von meinem Familiennamen einfach. Das ist ein Spitzname. Und als ich so ganz am Anfang mal irgendwo noch so eigentlich rein Pantomime und Akrobatik und Einradfahren und Jonglagen gemacht habe, dann bin ich mal mit einem Einrad auf so einem halben Schrägdach gestanden und unten war so eine Art Biergarten. Es war ein Jugendzentrum eigentlich. Und habe aber kein Wort gesagt. Und irgendwann schreit einer plötzlich halt, sag es mir wenigstens mal, wie du heißt. Und dann habe ich nur so reagiert, Ulp. Das war der einzige Laut, den ich an dem Abend losgelassen habe. Und als ich dann fertig war und runtergekommen bin, haben die zu mir alle gesagt, ja, der Gulb, da schau her. Und am nächsten Tag, lustigerweise, musste ich mein erstes Plakat machen, weil da habe ich dann so ein Engagement gehabt in München für 30 Tage in einem kleinen Theater mit meinem ersten Soloprogramm. Und ursprünglich wollte ich mich eigentlich nur der Eisenreder nennen, weil Eisenreder ist ja ein spezieller Name irgendwie.
Ja, klar.
Aber dann irgendwie habe ich mir gedacht, naja, ich hätte noch viel lieber einen Namen, der in kein Genre, in keine Nationalität passt. Und dann ist da Eisi Gulb draus geworden.
Und die Leute nennen dich wirklich, also deine Freunde nennen dich Eisi?
Ich bin schon von klein auf immer der Eisi.
Aha, und der Werner, da reagierst du gar nicht?
Der Werner, da reagiere ich schwer drauf.
Ja. Also ich glaube, dein Künstlername, das haben wir vorhin schon abgehakt, das ist immer das Erste, was du erklären musst. Diese Rolle von Eberhofers leicht, ich habe vorhin gesagt, verbeiltem und verkifftem Vater, der gerne mal seine Tüte raucht oder so drei oder vier, ist einfach die Rolle, in der dich auch die meisten Südtiroler kennen. Ja, deswegen fangen wir mit der an. Ist die schon ein Segen für dich, oder? Weil, also wenn man mit Tobias Moretti spricht, dann diesen Kommissar Rex, den mag er gar nicht mehr. Dann, wenn man mit Pierre Brice gesprochen hat, seinen Winnetou mochte er gar nicht.
Naja.
Wie geht's dir damit?
Nein, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Es ist ja jetzt nicht so eine Fernsehserie, wo sich das dann wirklich so über Jahre wiederholt, sondern es ist eine Kinoserie geworden und es ist immer was Besonderes. Also es war im Grunde genommen alles in allem, also ich glaube für alle Beteiligten, die jetzt da dabei sind, ein großer Glücksfall, was sich da entwickelt hat. Ne? Mittlerweile sind wir dann so eine richtige Familie geworden. Irgendwie die Oma ist auch unsere Oma sozusagen. Also die behandeln wir auch so. Und lustigerweise wollte ich aber die Rolle ursprünglich gar nicht machen.
Aha.
Ja, als man mir das angeboten hat, also da gab es ja nur ein Drehbuch und das war ja auch gar nicht fürs Kino geplant, sondern fürs Fernsehen.
Ja.
Und das war Dampfnudel bloß. Und dann habe ich so das erste Buch gelesen und gedacht, ja, und dann was, ich so den Vater vom Sebastian Betzel spielen, geht das überhaupt? Na, ein Ding, weil den hätte ich ja dann schon sehr früh kriegen müssen eigentlich, ne, so groß ist es der Altersunterschied auch wieder nicht. Und dann hat mich aber eigentlich der Regisseur, der Ed Herzog, der hat mich dann wirklich überredet, hat gesagt, nein, ich möchte dich da wirklich unbedingt dabei haben, ein Ding, und probieren wir es halt. Und, aber keiner von uns hat angenommen, was dann daraus entsteht. Mhm. Ja, also weil es war, wie gesagt, ein Fernsehfilm geplant, dann hat aber das Münchner Filmfestival damals den irgendwie gesehen, schon beim Schnitt, und hat gesagt, den laden wir aufs Filmfestival ein. Und danach haben es dann alle gesagt, den müsst ihr ins Kino bringen. Dann hat sich die Konstantin sogar noch ein bisschen geziert, weil sie gemeint haben, ja, ob das technisch alles so geht, weil Fernsehfilm, Kinofilm wird schon ein bisschen anders produziert. Dann haben wir es aber trotzdem gemacht und dann war das einfach ein Riesenerfolg, und das war 2013, glaube ich, jetzt. Und seitdem, ja, genau, haben wir ja fast jedes Jahr einen gedreht. Dann.
Ja, cool. Und wir warten auch in Südtirol immer ganz, ja, ganz dringend drauf. Du bist aufgewachsen in der Kaulbachstraße in München-Schwabing und in einer Querstraße, nämlich in der Ohmstraße. Da habe ich gewohnt, als ich in München studiert habe.
Ach, lustig.
Ganz lange.
Okay, ja, verstehe.
Meine Studentenbude, die war wahrscheinlich so verraucht, wie es bei euch daheim verraucht war.
Ja, das kann man eigentlich so sagen, ja.
Was sind so Bilder aus deiner Kindheit?
Ja gut, ich hatte eine schöne Kindheit, muss ich sagen, grundsätzlich. Aber wenn du jetzt das Verrauchte ansprichst, dann meinst du natürlich meinen Vater, der halt wirklich ein Kettenraucher war. Der hat sich also die neue mit der alten noch angezündet. Und dann, damals war das ja auch irgendwie gang und gäbe. Alle haben geraucht einfach. Ja. Und bei uns stand immer so ein Globus auf dem Wohnzimmertisch, so ein kleiner Globus. Und den konnte man dann so ausziehen. Und da kam dann so ein Fächer raus. Und in diesem Fächer steckten lauter Zigaretten. Und das war dann so diese ganz elegante Lösung, wenn jemand zu Besuch kam, dann zieht man so den Globus auf und sagt, bitteschön, ja, dann hat sich da jeder eine Zigarette genommen, das sind nicht alle. Und damals hat kein Mensch da irgendwie daran gedacht, dass das jetzt eigentlich eine unangenehme Geschichte ist. Ja. Und man hat zu Hause und überall in den vier Wänden geraucht. Und, oder wenn ich weiß noch, mein Stiefbruder, der hatte das erste Auto in unserer Familie, mein Vater wollte ja nie eins. Und wenn wir dann mit dem mal so einen Ausflug gemacht haben, dann bin ich vorne auf dem Schoß bei meinem Vater gesessen, also mit einem Vorsitz, meine Mutter, Stiefbruders Frau und mein Bruder, die saßen dann hinten drin. Ja, und mein Stiefbruder, mein Vater haben eine nach der anderen geraucht, auch im Auto. Und so, ja, ist schon irre.
Dein Vater, der war Regierungsrat im Finanzministerium, das ist richtig. Der dich wahrscheinlich kaum zur Künstlerkarriere ermutigt hat.
Mutigt hätte er mich wahrscheinlich nicht, denn eigenartigerweise, er war ja ein fantastischer Musiker auch, hat 7 Instrumente gespielt, hat Zeit seines Lebens Musik gemacht und hätte sogar mit der Musik viel besser leben können, also gutes Geld verdienen können und sowas. Aber aufgrund seiner Erziehung, seiner Herkunft war Musik einfach nur ein Hobby, das war kein Beruf. Ja, also man braucht einen richtigen, seriösen Beruf und dann kann man ihn bei Musik machen. So war die Einstellung einfach. Aber er hat auf jeden Fall sehr entertainerische Qualitäten gehabt. Also der konnte dann einfach so eine ganze Runde locker unterhalten aus dem Stegreif raus. Ja, also ich denke schon, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen was von ihm mitgekriegt habe. Dann, ja.
Aber so ganz nahe warst du eher deiner Mama?
Eher mit der Mutter.
Was hat die richtiger gemacht im Umgang mit dir, sage ich jetzt mal? Oder wie hat sie dich eher gemacht?
Ja, richtig, was sie wirklich richtig gemacht hat, war einfach mir diese Freiheit zu geben. Und zwar immer dann natürlich, wenn sie gesehen hat, das meint er jetzt ernst, das will er wirklich machen, dann hat sie das einfach sofort hundertprozentig unterstützt. Da stand die immer hinter mir. Da hätte ich beim Vater wahrscheinlich wesentlich mehr Widerstände gekriegt, kann ich mir vorstellen. Ja. Und meine Mutter war da halt wirklich sehr, sehr liberal und aufgeschlossen und hat vor allen Dingen auch einen herrlichen Humor gehabt. Ne?
Deine erste große Liebe, weiß ich, war ein Hund.
Ja, kann man so sagen.
Somit die erste große Liebe auf vier Pfoten. Ja. Was war das für einer?
Also das war ja ein Abschiedsgeschenk meines Vaters, könnte man sagen, weil der wusste, es geht dahin mit ihm. Also er hat schon 2 Jahre lang an Lungenkrebs laboriert und war schon relativ schwach. Und ich musste ihn immer nach der Schule, meine Mutter hat damals dann lustigerweise, um das Leben für die Familie weiter zu bestreiten und die Rechnungen zu bezahlen, hat die dann ausgerechnet einen Tabakwarenladen übernommen, was natürlich sehr schräg ist, in dem Zusammenhang. Und der war in der Stadtmitte drin, also so in der Sendlinger Straße. Und wenn ich von der Schule heimgekommen bin, dann habe ich meinen Vater erstmal ein bisschen versorgen müssen und essen und Ding und so. Und solange er noch mobil war, sind wir dann zusammen eben da in den Laden meiner Mutter gefahren. Und eines Tages sagt er, pass auf, wir fahren heute 2 Stationen weiter mit der Straßenbahn. Dann sind wir zum Stachus gefahren. Und in der Matheser Passage gab es damals so eine kleine Zoohandlung. Und da sind wir rein, dann hat er gesagt, so, und jetzt sagst du den Hund aus. Und ich war total überrascht, weil er vorher immer dagegen war. Also ich durfte, oder man sollte keine Tiere in der Wohnung haben und sowas. Und auf einmal hat er mir also diesen Wunsch erfüllt. Und es sollte eigentlich irgendein kleiner Hund werden. Und dann kam mir aber so ein Collie, Puppet, wie sagt man denn auf Deutsch?
Welpe, ja.
Genau. Ein Collie-Welpe. Der kam irgendwie sofort auf mich zumarschiert und das war Liebe auf den ersten Blick und dann haben wir den mitgenommen.
Gut, ist lustig, dass dir der englische Name einfällt, weil du vor nicht allzu langer Zeit in Kenia warst.
Ich hab immer viel mit Englisch zu tun gehabt, schon immer. Also ich war meine erste Frau, mit der ich verheiratet war, wir haben Englisch gesprochen miteinander. Und auch früher Freundinnen. Ich habe fast immer ausländische Frauen an meiner Seite gehabt. Ja. Und da wurde immer Englisch gesprochen.
Diese Armbänder, die du trägst, die stammen aus Kenia, oder?
Die sind aus Kenia, das sind Geschenke von Maasai-Freunden.
Schön. Ja. Haben die, also mit den Zeichen, die Kreuze, haben die irgendeine Bedeutung?
Nee, die haben keine besondere Bedeutung. Das ist so der Schmuck, den die da machen. Und die Maasai selber, die sind ja da immer sehr dekoriert.
Die
laufen ja mit einem ganzen Haufen Zeug immer rum. Und ich habe einen sehr, sehr guten Maasai-Freund eben in Ambuseli sitzen und er hat dann auch seinen ersten Sohn Eisi genannt.
Nach was? Ehrlich? Ja. Wie schreibt er das aber?
Ja, so wie ich.
Schon wirklich?
Ja. Also sein erster Sohn heißt Eisi und sein zweiter Sohn heißt Aaron, nach meinem älteren Sohn.
Ja, schön. Zurück zu deiner Jugend. Du warst im Englischen Garten natürlich, also bist am Englischen Garten aufgewachsen und warst da der erste Flitzer. Ich rede jetzt nach, was alte Freunde von dir.
Was du alles weißt.
Was alte Freunde von dir sagen.
Hast du ja gut recherchiert.
Natürlich,
gut, der erste Flitzer war ich natürlich nicht, gell, aber wir waren einfach wie oft im Englischen Garten, so im Eisbach. Und damals war ja sowieso diese Nacktbadekultur in München gang und gäbe. Also da war ja ganz München im Englischen Garten nackert so ungefähr rumgelegen. Ja. Und wir wollten eigentlich Richtung chinesischen Turm gehen, das ist so ein Biergarten. Und dann kommt plötzlich so ein kleines Fernsehteam auf uns zu und sagt, hey du, wir brauchen jetzt unbedingt einen Flitzer. Wäre von euch einer bereit, das zu machen? Weil wir können jetzt da nicht warten, bis einer kommt, so nach dem Motto.
Bis ein echter kommt.
Und dann habe ich gesagt, ja, was kriegen dafür? Ja, dann haben die mir tatsächlich 100 Mark, glaube ich, waren es 100 oder 150?
Okay.
Ich glaube 100 Mark. Ja, 100 Mark haben sie mir geboten irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo soll ich da flitzen? Ja, es wäre super, wenn du am chinesischen Turm um den Biergarten laufen könntest.
Hast du gemacht?
Und das habe ich dann eiskalt gemacht, das war für mich überhaupt kein Problem.
Ja, warst du damals? Also, was war das für Zeiten?
Ich denke, da war ich so, müsste ich so 17, 18 gewesen sein oder sowas.
Ja, eine Mutter, die sagte, wenn du meinst, dass dich das glücklich macht, dann tu es, dann unterstütze ich dich auch dabei. Und die dir die erste richtige Hose als Straßenkünstler auch besorgt hat, genäht hat, glaube ich, selber genäht.
Nein, genäht hat sie es nicht. Also meine Mutter hatte schon immer so einen gewissen Fundus zu Hause. Irgendwie. Die war so ein bisschen Sammlerin. Meine Mutter hat auch eines gemacht, die hat immer in der Faschingszeit hat die irgendwann die ganze Wohnung durchdekoriert nach einem bestimmten Motto.
Ja.
Das konnte einmal Dschungel sein, das konnte einmal arabische Nacht sein, das konnten dann Cowboy und Indianer sein. Aber irgend sowas hat sie immer gemacht. Und dadurch hat die da immer irgendwie schon so einen Fundus gehabt. Und mein Vater war lustigerweise auch ein Faschingsfan. Also auf Faschingsfeste sind die beide irgendwie gern gegangen, haben auch beide sehr gerne und gut getanzt, würde ich sagen. Und da habe ich auch meine ersten Tanzversuche gemacht. Und das war eben der erste Tanz, den ich wirklich getanzt habe, war ein Twist. Da war ich, glaube ich, so 7 Jahre alt oder so.
Ja, Schauspieler und Artist Eisi Gulb. Du hast in New York die Straßenkunst für dich entdeckt. Mhm. Zurück ein bisschen zu deiner Geschichte. Das Einradfahren, natürlich Jonglieren haben wir gehört, Pantomime, alles, was dazugehört. Und das dann zurück in Deutschland wirklich ausgeübt. Mit welchem Erfolg anfangs oder mit welchem Gefühl, sage ich mal?
Ja, lustigerweise, das hat unglaublich schnell wirklich gut funktioniert. Also ich bin zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, das hat mich so fasziniert. Ich war immer am Washington Square in New York, da standen immer diese ganzen Straßenkünstler rum und das waren so ganz verrückte Typen. Und die haben mich einfach wirklich inspiriert, weil ich dachte, ja, die machen, was sie wollen, die arbeiten, wann sie wollen und die stellen ihren Hut hin und da bleibt tatsächlich auch was hängen da drin. Ne? Und ich weiß, wie ich das erste Mal in die Münchner Fußgängerzone gegangen bin, ich habe so eine Stunde lang wieder so ein bisschen umeinander gekaspert und so ein paar Sachen ausprobiert und dann habe ich 35 Mark im Hut gehabt. Und das war, für, war damals war ein Haufen Geld im Grunde genommen, also für eine Stunde. Also. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Ja. Und habe das dann so ein bisschen forciert und bin da wirklich sehr regelmäßig an bestimmten Punkten in München aufgetreten. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, in andere Städte zu fahren, so ein bisschen. Ja, also wenn da irgendwo, wenn da so Bürgerfeste, Straßenfeste waren oder sowas. Und habe da eigentlich tatsächlich ganz gut davon leben können, muss ich sagen. Also ich weiß, am Marienplatz, der Höhepunkt war wirklich mal, da war ich allerdings auch schon ganz gut geübt und da mochten mich die Leute auch schon. Da war ich dann schon so ein bisschen bekannt in München irgendwie so als der Straßenkünstler, weil es hat diese Art von Straßenkunst bei uns damals nicht gegeben. Da saß irgendeiner mal rum und hat vielleicht Blowing in the Wind geklampft oder so, aber so diese verrückteren Sachen, sowas, das hat es dann noch nicht gegeben. Und ich war halt so ein frischer, junger, neuer Clown irgendwie, so Pantomimen-Clown. Ja. Und das hat den Leuten gefallen. Und da weiß ich, da habe ich einmal 400 Mark im Hut gehabt. Nach 1,5 Stunden.
Na wirklich? Ja. Jetzt fangen die ganze Zeit
an. Da hatte ich einen riesen Kreis von Leuten um mich rum und die haben das gefeiert und am Schluss habe ich wirklich fast 400 Mark gezählt. Ja, und das war natürlich super.
Ja, cool. Nicht nur Lachen ist Therapie, sondern auch Salsa-Tanzen ist Therapie. Ich kann schon sagen, dass in einer deiner Lebensphasen das Salsa-Tanzen dir so ein bisschen die Moral, wenn nicht das Leben gerettet hat, so ein bisschen.
Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war,
die Moral gerettet.
Aber es war definitiv ein wichtiger Punkt für mich, um mich zu entspannen und wieder zu mir zu kommen. Das war eigentlich in der Zeit meiner Scheidungsphase. Also irgendwie, da ging es mir wirklich teilweise sehr dreckig und ich war da in einem sehr tiefen Loch. Und wenn ich Salsa tanzen gegangen bin, dann konnte ich das einfach mal für ein paar Stunden, konnte ich da alles abschalten und mich entspannen und bin dann einigermaßen zufrieden wieder nach Hause gegangen und konnte auch gut schlafen. Also ich kann Tanzen wirklich nur jedem empfehlen, weil es einfach die Birne frei macht. Es ist wirklich eine Eigentherapie. Und was die Wissenschaftler ja mittlerweile sagen, es ist auch das beste Gehirntraining.
Ja, klar, wegen der Schritt.
Paartanz, aber Paartanz.
Okay, okay.
Ja, also man muss sich auf einen Partner einlassen und dann kriegt es ja mehrere Dimensionen. Die muss die Musik spüren, die muss das also erstmal hören, muss das spüren, muss diesen Rhythmus umsetzen, muss dir als Mann natürlich dann gerade beim Salsa was einfallen lassen. Die Frau muss natürlich auch fähig sein, sich dem hingeben zu können, also sich da, was sicher genauso schwer ist als das Führen.
Du machst das heute noch?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja,
wie regelmäßig?
Also es gibt im Chiemgau lustigerweise eine sehr große, gewachsene Community jetzt, wo es ganz regelmäßig fast an jedem Wochenende Salsa, Bachata, Kizomba-Veranstaltungen gibt. Ja. Und mittlerweile bin ich eigentlich mehr auf Kizomba umgestiegen. Also das ist jetzt so mein Favorit.
Was ist da der Unterschied?
Kizomba ist wesentlich gefühlvoller und Kizomba kommt aus der afrikanischen Kultur, eigentlich aus Angola. Das ist einfach ein sehr, sehr gefühlvoller, schon auch sehr erotischer teilweise Tanz irgendwie, sehr eng und man kann halt die Musik sehr gut interpretieren, also weil die so verschiedene, da ist alles drin, schnell, langsam, sphärisch und so weiter. Ne? Sehr stark im Ausdruck einfach. Ja.
Jetzt machen wir allen ein schlechtes Gewissen, die morgens immer mit einer richtigen Kanne Kaffee starten. Das machst du nämlich nicht so sehr, sondern du presst dir echt sehr gesunde Säfte, ist das richtig?
Ja.
Also ganz gesunder.
Also ich habe eine Zeit lang, bin ich so voll auf die Smoothies eingestiegen, wobei ich jetzt gemerkt habe, dass das gar nicht so gut ist. Also wenn man zu viel, also ich habe dann gleich immer Apfel, Banane und Dings und das und noch was und alles irgendwie durch den Blender, habe mir so einen Hardcore-Mixer gekauft da irgendwie und dann habe ich das getrunken. Aber das ist
nicht
ja, das ist eigentlich der Glukoseschub, den du da kriegst, ist eigentlich zu viel. Ja. Und gerade bei Apfel und so, also eigentlich ist es immer vernünftiger, man isst das Obst wirklich so.
Ja,
also das weiß ich jetzt mittlerweile eigentlich. Ja. Am Anfang war ich da ganz begeistert. Was ich mittlerweile mache, ist Zitronen-Ingwer-Wasser. Das ist so mein erstes Getränk in der Früh und das kommt wirklich gut.
Und dann Frühstück, wie spät?
Ja, also, das kommt ganz drauf an. Also wenn ich zum Drehen muss, dann frühstücke ich meistens, also weil ich da oft sehr, sehr früh aufstehen muss. Also bin ich oft schon, muss ich oft schon um 17:30 aufstehen irgendwie. Und dann, ja, dann gibt es erstmal dieses Zitronen-Ingwer-Wasser, dann gehe ich duschen und mache mich fertig und sowas. Und wenn ich dann im Auto sitze, dann habe ich meistens 2-3 rohe Eier in einem Glas.
Na wirklich? Aha,
da schlage ich mir echt 2-3 rohe Eier auf. Und dazu gibt es ein Hofpfisterbrot mit ein bisschen Cream Cheese drauf, sowas. Und das esse ich dann während dem Autofahren, das ist dann mein Frühstück.
Mein Schwiegervater, der macht das mit dem Ei auch. Ja. Ich kann da nicht zusehen.
Ja, aber das ich glaube, das ist gut. Rohes Ei mit Chili und Salz.
Na cool. Ach, das hast du dann
aber
so
das
dabei.
Ist Powerfood. Das ist ja, wirklich ja, Powerfood.
Und das tut dir gut?
Das tut mir gut.
Ja. Okay. Du lebst im Chiemgau eigentlich? Du fährst dann nach München immer? Oder
nach Dachau drin immer. Okay. Was nur ein bisschen weiter ist. Mhm. Und leider eine sehr unangenehme Strecke. Also wirklich, seit ich bei daheim ist, daheim da arbeite, sind jetzt schon fast 10 Jahre, oder sind schon 10 Jahre, ja, ist auf dieser Strecke Baustelle. Also das ist wirklich übel. Also die Lebenszeit, die man da im Auto verbringt, das ist halt leider ein bisschen unangenehm.
Da musst du noch nach Südtirol über den Brenner und fährst noch über die Luhe.
Ja gut, das, also da muss ich sagen, also das war jetzt, als mich der Hannes da kontaktiert hat von Natur ins Lacht, ne, und ich war ja früher schon öfter da, ja. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich sofort, das mache ich sehr gerne, ja, weil das war immer schön hier.
Hat es irgendwie zurück zu deinem, weil du lebst schon sehr gesund, also auch was Bewegung anbelangt, sehr bewusst.
Ich bin wirklich ein Bewegungsfreak und ich glaube, dass man einfach über Bewegung wahnsinnig viel an anderen kleinen Sünden immer kompensieren kann.
Mhm. Ne? Wie gestaltet sich dann ein freier Tag bei dir? Also was?
Ein freier Tag, je nachdem. Also es kann sein, dass je nachdem, nach Jahreszeit oder sowas, dass ich dann ein bisschen im Garten umeinander werkelt. Also, aber nur so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe einen relativ wilden Garten. Ich mache jetzt da nicht einen auf super organisiert und hochgezüchtet und dies, sondern ich lasse das alles eigentlich so ein bisschen wachsen. Aber es muss halt immer wieder mal geschnitten werden, ist klar. Mhm. Und dann gehe ich Mittagessen, also an einem freien Tag jetzt, dann gehe ich Mittagessen irgendwo bei uns. Und da habe ich im Chiemgau Gott sei Dank wirklich eine tolle Auswahl, mhm, wo man wirklich guten Mittagstisch kriegt, noch zu einigermaßen vernünftigen Preisen und jetzt vor allen Dingen tolle Qualität. Also das ist jetzt da bei uns in dem Eck wirklich super. Mhm. Das ist sehr angenehm.
Das ist überhaupt eine schöne Gegend. Ja. Also wirklich schön.
Und dann, je nachdem, wie gesagt, kommt immer aufs Wetter drauf an, entweder arbeite ich an irgendwas, aber spätestens so, sagen wir mal, um 4, 5 Uhr nachmittags gehe ich dann ins Fitnessstudio und gehe trainieren.
Und Musik, welche Rolle spielt die? Weil du hattest ja verschiedene Musikprojekte auch, also bist schon ein musikalischer Mensch.
Ja, aber ich habe nie, leider muss ich dazu sagen, das ist das Einzige, was ich sagen kann, dass ich bereue in meinem Leben, dass ich nie wirklich ein Instrument gut gelernt habe. Also ich kann ein bisschen klampfen und ich kann ein bisschen trommeln, aber das würde meinem Anspruch dann überhaupt nie genügen. Ja. Ich habe es zwar immer noch, wo ich jetzt schon so eine alte Socke bin, denke ich mir immer noch, eigentlich könntest du doch noch, kannst da irgendwann, setz dich nochmal hin und lernst sowas. Vielleicht finde ich mal die Ruhe dazu, aber es schaut eher nicht so aus.
Corona wäre die Chance gewesen.
Corona wäre die Chance, das stimmt. Völlig richtig. Ja.
Wenn wir in den Songs so deines Lebens wühlen, was spielen wir jetzt aus Südtirol 1 hier? Was wünschst du dir von mir?
In den Songs meines Lebens? Ja. Also das Lustige ist ja, als ich aufgewachsen bin, also als wir so, als wir die Musik bewusst wahrgenommen haben und so die ersten Bravos und was weiß ich. Und meine Freunde, die waren alle auf Rock eingestellt, ja, eigentlich, und haben halt, was weiß ich, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep und die Stones und sowas alles gehört. Ich war immer schon Liebhaber schwarzer Musik.
Ja?
Also ich habe mich schon immer für Soul and Blues und Rhythm and Blues und Funk-Musik und vor allen Dingen James Brown hat mich sehr inspiriert.
Ja,
immer.
Cool.
Also ich fand diesen Rhythmus einfach, den fand ich genial, schon immer.
Reragu Rendezvous, das war der letzte Eberhofer-Krimi. Da sind viele dafür ins Kino gerannt, mir inklusive. War eher harte Kost, so. Nach dem Sauerkraut-Koma der Griesnokoll-Affäre insgesamt 9 Eberhofer-Krimis waren es bisher. Teil 10, auf den dürfen wir uns schon freuen irgendwo, oder?
Schaut jetzt angeblich so aus. Also nächstes Jahr werden wir wohl Steckerlfisch-Fiasko drehen. Naja, weil die Rita Falk, die diese Bücher schreibt, die legt ja immer vor.
Ja, klar.
Und danach werden dann ja immer die Filme gemacht und sowas. Ja.
Ist eine Zeit, auf die du dich freust, oder?
Wenn ja, da schon, wird. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was das jetzt wird. Also es hat ja leider jetzt nach Reragu-Rendezvous etwas miese Stimmung gegeben.
Mhm. Inwiefern hast du die empfunden auch jetzt?
Ja, ich habe es überhaupt nicht verstehen können, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie die Rita Falk da plötzlich reagiert hat. Mhm. Also wir haben...
Was war da genau?
Also naja, jetzt haben wir ja wirklich da so lange zusammengearbeitet und es hat sich ja gegenseitig unglaublich befruchtet. Ja. Also ich würde es mal behaupten, sie hätte bei Weitem nicht so viele Bücher verkauft, wenn es nicht parallel die Filme gegeben hätte.
Ja.
Also es waren alles Nutznießer eigentlich. Ja. Und beim letzten Film kam sie einfach nicht zur Premiere. Und da haben wir uns schon alle gewundert. Und am nächsten Tag waren dann die ganzen Gazetten voll mit einem Interview von ihr, wo sie sich fürchterlich echauffiert über diesen Film.
Mhm.
Und die Begründung, die Hauptbegründung war lustigerweise, er wäre ihr zu ordinär gewesen.
Mhm.
Und da mussten wir jetzt alle schon irgendwie ein bisschen schmunzeln, weil die ganze Eberhoferei lebt eigentlich von ordinär.
Ja.
Und von authentisch, hardcore.
Ja.
Wir haben ja auch wirklich viel, wir haben ja Mut zur Hässlichkeit einfach
ja,
in diesen Filmen. Ja,
also,
da ist ja nichts gehübscht, nee, geschleckt. Oder so.
Flötzinger,
das ist kein so ein Glanzpolitur-Film da irgendwie, ne? Sondern es ist wirklich der Mut zur Hässlichkeit und eben dieses wirklich authentische Niederbayern und so. Ja. Also wir rätseln eigentlich heute noch so ungefähr und ich weiß nicht, ob ich es jemals erfahren werde, was da wirklich dahinter gesteckt ist, aber kurz und gut, jetzt hat es 2 Jahre lang keinen gedreht. Eigentlich schade, weil wir gerade so schön im Fluss waren. Also Reragu-Rendezvous hat tatsächlich am ersten Wochenende schon 500.000 Zuschauer gehabt.
Ja.
Das hat also für einen deutschen Film gibt es das so gut wie nie.
Ja.
Ja. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich auch die letzten beiden nicht unbedingt für die besten halte.
Mhm.
Also zum Beispiel Kugelhupfgeschwader war jetzt vom, da habe ich schon beim Lesen vom Buch immer gedacht, das ist jetzt nicht so.
Den fand ich noch besser als den letzten, weil beim letzten habe ich auch manchmal gedacht, der war heavy.
Ja, ja.
Aber gut, wir freuen uns auf alle Fälle auf Teil 10, das ist fix. Franz Eberhofer, Schauspieler Sebastian Betzel, dann natürlich die Susi, der Rudi, der Flötzinger. Sind die so lustig, wie man meint, oder sind da schon Dieven auch mit dabei?
Dieven.
Ein bisschen Dieventum inzwischen.
Nein, also kann ich überhaupt
schon
nicht
Family.
Sagen.
So.
Ich könnte jetzt einen aus der Reihe nennen oder sowas, der vielleicht so ein bisschen da den Ansatz dazu hat und da vielleicht ein bisschen vorsichtig ist, aber da nenne ich jetzt keinen Namen dazu. Also der Sebastian ist es auf jeden Fall nicht. Und, aber nee, also Dieven gibt es bei uns keine, das läuft alles auf Augenhöhe und wie gesagt, wir verstehen uns da auch gut. Das ist wunderbar.
Ja, das ist schön übrigens für alle, die zuhören, weil deine Stimme, die ist uns so vertraut. Das ist lustig. Ja. Ich werde das auch genießen, das nachher zu hören. Ich mir denke, ach, schau, da sitzt er. Da sehe ich mich wieder neben dir sitzen. Also das ist eine ganz vertraute Stimme und es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Weil der Papa, Papa Eberhofer schon ein bisschen anders spricht.
Stimmt, ein bisschen spitzer.
Ja.
Und das ist gut, weil dir geht es heute nicht ganz so besonders, glaube ich. Gell? Du hast gesagt, du hast gesundheitlich ein Jahr, das nicht ganz so
glücklich war. Ja, weil ich normalerweise, also sieht mich der Arzt so gut wie nie. Und dieses Jahr ist es irgendwie, jetzt hat sich ein bisschen hochgepusht. Also von Bindehautentzündung über Motorradunfall mit wirklich schweren Brüchen bis hin zur Blutvergiftung. Und jetzt habe ich halt eine irgendwie totale Darmverstimmung.
Du, aber ist alles wieder gut verheilt? Also jetzt von dem Unfall?
Ja, meine Lenden. Ich habe noch 2 gebrochene Lendenwirbel. Also da muss ich sehr aufpassen. Weil die erst nach 3-4 Monaten oder 4-5 Monaten, haben sie gesagt, sind die erst wieder richtig belastbar.
Okay.
Meinen Rippen geht es gut. Der Fersen- und Nierenprellung, das hat sich auch alles gelegt. Also ich habe bin sehr schnell wieder eigentlich fit geworden, muss ich sagen. Also, bin ein neuer junger Hupfer, ich heile ja wie nichts.
Fitter Mensch, ja los. Du, passiert ist das in Kenia und nach Kenia auswandern, das war so mal ein Plan von dir. Gemeinsam mit deiner ersten Ehefrau, glaube ich, oder?
Ja,
mit den Kindern.
Das hat sich eigentlich durch Zufall so ein bisschen ergeben. Also meine erste Frau war ja aus Malawi, also ist in Malawi geboren, allerdings in London aufgewachsen. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich natürlich gesagt, jetzt möchte ich mal deine Heimat sehen. Ja, und dadurch bin ich das erste Mal nach Afrika gekommen.
Mhm.
Und Malawi hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und da hätte ich mir am liebsten irgendwie gleich was gekauft da unten. Und das war aber damals da unglaublich kompliziert in Malawi. Also Malawi spricht man es eigentlich aus.
Mhm.
Und dann sind wir eben noch weiter durch Afrika getingelt, ein bisschen, also über Tansania sind wir dann nach Kenia gekommen. Und dann sehe ich diesen wahnwitzigen Strand, der also der schönste Strand Afrikas jetzt so schon in also weiß nicht, wie oft sie den schon prämiert haben irgendwie. Und dann hat sich es da durch Zufall ergeben, dass da gerade ein Traunsteiner, lustigerweise, der da unten war, der hat sich da so ein größeres Areal gekauft und hat das parzelliert und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da ein Stück zu nehmen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich da irgendwann ein Häuschen gebaut und dann war ich da halt öfter unten und tatsächlich so nach 2-3 Jahren habe ich dann zu mir gesagt, wieso ziehen wir da nicht einfach runter? Und ich könnte ja dann zwischendurch im Frühling, im Herbst komme ich zurück, mache eine Tournee mit meiner Show, das reicht uns völlig. Aber da war meine Frau nicht dafür, weil es dann vor allem gesagt hat, nee, also die Kinder und so, die sollen schon in Europa in die Schule gehen und so, und war im Nachhinein auch richtig, muss ich sagen. Ja. Aber es ist jetzt immer noch meine zweite Heimat und ich verbringe halt meistens den Winter da unten.
Schön. Ja. Du hast vorhin deine Scheidung angesprochen, war das so ein bisschen Streitthema oder als ihr euch getrennt habt?
Streitthema war eigentlich die Erziehung unserer Söhne so ein bisschen. Mhm. Das ging so lange gut, als wir keine Kinder hatten und ich viel unterwegs war und sie auch viel Zeit für sich hatte und so irgendwie.
Ja. Und bei euch ging die Streiterei wirklich lange, ja, 7-8 Jahre?
Oder so. Also der Scheidungsprozess, der war mühsam. 7,5 Jahre hat das gedauert. Ja.
Während der Zeit hast du auch wirklich, da warst du wirklich auch weg vom Fenster, so beruflich
da war ein bisschen ich nicht auch, mehr so. Klar, weil ich irgendwie komplett blockiert war. Ich habe zwar versucht, das auf die Humorige zu verarbeiten, was da alles passiert ist, und habe tatsächlich auch dieses Ehedrama auf die Bühne gestellt. Ja. Das habe ich dann im Laufe der Zeit auch so hingebracht, dass wirklich alle drüber lachen konnten. Aber am Anfang, also das war die ersten Male, wo ich da gespielt habe, da kam dann mal ein Zuschauer zu mir nach der Vorstellung und hat gesagt, jetzt habe ich dich wirklich schon oft gesehen und ich liebe deine Sachen und sowas. Aber heute hast du mir sehr verbittert geklungen. Also, und wenn beim Komiker die Bitterkeit durchkommt, das ist natürlich kontraproduktiv. Und das Schlimme war halt vor allem, es war dann finanziell einfach ein wahnwitziges Chaos, weil ich hatte mich mit einem riesigen alten Haus da im Chiemgau schon so verschuldet und Ding, und dann kommt da die Scheidung und dann hat sie plötzlich mit 2 Rechtsanwälten, da kam sie dann an, die das einfach nur verzögert und verzögert und verzögert haben. Und dann haben die natürlich gemacht, ja, da können wir Geld machen. Ja, und am Schluss haben eigentlich nur die Rechtsanwälte kassiert. Ich bin in meinen Schulden fast erstickt, wusste ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr, wie soll ich da überhaupt rauskommen. Ja. Und ja, da ging es mir nicht gut.
Du bist aber sonst keiner, mit dem man viel zu streiten hat wahrscheinlich,
ich
oder?
Ich denke eigentlich nicht. Ich bin Skorpion, muss man dazu sagen.
Okay.
Aber ich würde jetzt behaupten, ich bin ein sehr, sehr gemäßigter Skorpion.
Okay.
Und was für mich halt das absolut Wichtigste ist, ist Loyalität und Wahrheit. Also Lügen geht überhaupt nicht. Und wir sagen halt dann einfach auch, was wir uns denken, das verträgt nicht. Nicht jeder. Also die Wahrheit mag nicht jeder hören. Also ich bin sicher auch nicht unkompliziert, verstehst du?
Nein, das glaube ich auch. Aber es ist so zumindest jetzt einer, der nicht ganz auf Krawall gebürstet ist.
Nee, das mit Sicherheit überhaupt nicht. Also ich habe das für mich sehr locker trennen können. Ich habe einfach ab einem gewissen Punkt habe ich gesagt, okay, diese Intimbeziehung zwischen uns, das funktioniert nicht. Das Haus ist aber so groß gewesen, es war so eine alte bayerische Gastwirtschaft mal mit vielen Räumen und Saal und dann noch hinten der Kuhstall dabei und was weiß ich. Dann habe ich gesagt, komm, ich baue jetzt das Haus so um, dass wir dabei beide genügend Platz wohnen können. Wir müssen uns da gar nicht über den Weg laufen unbedingt, aber es gab eine Zwischentüre und meine Idee war einfach, lass uns einfach Eltern und Freunde sein und ansonsten geben wir uns einander frei, aber wir sind beide präsent für die Jungs. Und das fand sie im ersten Moment gut, hat dann auch eine neue Beziehung gehabt und 5 Jahre später erst habe ich eine neue Beziehung angefangen und da ging ihre gerade im Bruch wieder.
Das war schwierig dann.
Und dann, dass ich dann jetzt eine Frau da ins Haus mitbringe, das ging dann überhaupt nicht irgendwie. Und dann wird es kompliziert.
Deine 2 Söhne, Aaron und Anthony, die sind erwachsen, sind Jahrgang 87, glaube ich, und 92. Mhm. Wie du als Vater vom Eberhofer Franz in den Eberhofer Krimis bist, das wissen wir so halbwegs. Ein bisschen damisch, Freigeist und so. Wie bist du als echter Vater?
Also ich versuche wirklich, das zu leben, was ich selber am eigenen Leib erfahren habe. Und das heißt einfach 100%ige Unterstützung. Ich finde, das Allerwichtigste ist das, was man den Kindern vorlebt. Man muss einfach ein gutes Modell sein für die, also wo sie sich aufrichten können dran. Ja. Und wenn ich jetzt selber so unkonsequent wäre mit vielen Sachen oder sowas, dann denke ich, dann funktioniert das nicht. Also ich muss ihnen was Vernünftiges vorleben und ich muss ihnen die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten und das zu sehen und zu suchen, wo sie sich wohlfühlen. Ja. Und das unterstütze ich natürlich auch mit Liebe und natürlich aber auch finanziell. Ja. Also da habe ich keine Probleme damit. Ne.
Irgendwann was machen die beruflich inzwischen? Welche Richtung
ist das? Der Aaron ist Filmer geworden.
Ah, okay, cool.
Der hat das so richtig von der Pike aufgelernt. Und der Anthony, der war ja 6 Jahre lang in Thailand. Das war natürlich auch eine Aufregung damals, also auch viele Leute zu mir gesagt haben, ja, wie kannst denn du das zulassen, den jetzt mit 18 nach Thailand gehen zu lassen? Aber er ist ein dermaßen begnadeter Körperkünstler, der hat noch viel mehr Vermögen als ich, also wie schnell der Sachen lernt, das ist unglaublich. Ja. Und hat aber jetzt so mit der normalen Schule oder dem, so was weiß ich, Studium, so, das hat ihn jetzt nicht so interessiert.
Ja, mein.
Und ich habe gedacht, mein, wer wäre ich, dass ich da jetzt irgendwie da den Daumen drauf setze und sage, du musst aber jetzt oder so. Na, ich habe ihn dann tatsächlich nach Thailand gehen lassen und dann ist er professioneller Muay Thai-Boxer geworden.
Mhm. Das ist ja auch eine Leidenschaft, also Kampfsport ist ja, auch was, was du...
Ja, ich komme aus dem Kampfsport, das war, also war für mich auch mit das beste Fundament für alles, was ich später gemacht habe. Kampfsport, wenn das richtig gelehrt wird, ja, oder Kampfkunst, sage ich jetzt mal, also das hat mein Sohn zum Beispiel begriffen, der sieht das als Martial Arts, Kampfkunst.
Macht auch.
Und jetzt ist er Kampfsportlehrer in München.
Ah, Lehrer. Okay.
Ja. Und verbindet es aber jetzt mittlerweile, hat auch ein paar Instrumente gelernt, verbindet es mit Musik und Tanz. Und jetzt mittlerweile tritt er ab und zu mal bei so Festivals auf und so, also mit so Leuchtstäben und Leuchten und Chakos und so Geschichten. Und das macht er echt, das macht er richtig gut. Und vor allem als Lehrer ist er sehr gut geworden, muss ich sagen. Also er unterrichtet hauptsächlich Jugendliche und Kinder und die lieben ihn. Da hat er einfach ein Händchen dafür.
Deine Beziehung zu Südtirol. Also du warst ein paar Mal schon bei Natur und Slacht auf der Bühne gestanden und sonst führt es dich schon ab und zu hier.
Und ich habe auch mal vor etlichen Jahren, habe ich hier mit meinem Drogenpräventionsprogramm, das ich ja über 20 Jahre gemacht habe, das heißt Hacke dicht oder was, und da hat hier das Südtiroler Gesundheitsamt das mal organisiert und da habe ich irgendwie so um die mal richtige Tournee gemacht mit 20 Vorstellungen durch alle möglichen Schulen hier in der Umgebung.
Du bist gerne hier?
Also, bin gerne hier, definitiv.
Was magst du hier?
Schon ein schönes Eck.
Und was weniger vielleicht?
Also mir hat das immer wahnsinnig gut gefallen, aber ich war ja nie wirklich lang hier. Und jetzt, wenn ich da zum Beispiel jetzt wieder zum Fenster rausschaue und sehe da die Berge und sowas, natürlich alles grandiose Kulisse. Aber ich habe dann später mal einen Film in Vorarlberg gedreht.
Ja.
Und der spielte 1947. Da ist ja in Vorarlberg mal so ein ganzes Dorf verschüttet worden irgendwie. Also das war so eine ganz wüste Lawinen, wahre Geschichte. Und dann war ich da 4 Wochen in den Bergen. Und im Winter, wenn es dann so grau oft und neblig wird und sowas, dann muss ich sagen, dann hat es mich echt fast erdrückt. Da habe ich mir dann gedacht, also leben könnte ich hier vielleicht jetzt nicht das ganze Jahr. Ja. Und vor allem die Tatsache, dass also vor allem in engen Tälern, dass du immer auf diese eine Straße angewiesen bist eigentlich. Du kannst einfach nicht in 4 Richtungen losfahren, so wie bei uns im Chiemgau. Bei uns im Chiemgau ist eine sehr weiche Hügellandschaft, aber sehr angenehm. Ja. Aber du kannst in alle Richtungen einfach immer fahren. Du hast nie dieses enge Gefühl. Ja.
Da sind wir wieder bei der Freiheit. Also
naja, wahrscheinlich. Ja.
Wohnst du allein inzwischen oder mit Partnerin bei dir in deinem großen Ding?
Ja, lustig. Also ich habe jetzt tatsächlich eine richtig schöne neue Beziehung angefangen mit einer Kenianerin.
Lebt sie aber in Kenia? Oder?
Noch.
Okay.
Wir müssen jetzt dann das Family Reunion Visa beantragen und hoffen, dass das jetzt dann Ende dieses Jahres endlich soweit ist. Und dann wird sie nach Deutschland kommen. Cool. Eben auch, ne? Und dann wollen wir halt, dann wollen wir schon wirklich zusammenleben einfach.
Welchen Traum hast du noch offen? Also du bist einer, der schon Träume auch sehr umsetzt und angeht, die Dinge, die er machen mag. Gibt es irgendwas, was dich...
Ich war nie so direkt zielgesteuert, bin ich noch nie durchs Leben gegangen, sondern ich habe mir schon immer gesagt, die schönsten Früchte pflückst du immer am Wegesrand und habe viele Sachen schon mehr oder weniger so auch auf mich zukommen lassen, also das so sich ergeben lassen irgendwie. Deswegen mag ich es auch bis heute nicht. Also wenn ich jetzt fange ich ja wieder an, auf die Bühne zu gehen. Jetzt habe ich ja mal 10, 12 Jahre bin ich ja selten auf die Bühne. Und jetzt habe ich wieder Feuer gefangen und habe ein neues Programm eben. Und das ist jetzt eigentlich auch wieder so entstanden, dass mich ein alter Veranstalter, ein Befreundeter, der hat mich angerufen und gesagt, was ist jetzt los? Machst du mal wieder ein Programm? Gehst du mal wieder auf die Bühne? Ich sage, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gar nicht mehr so das Bedürfnis. Ja, jetzt geh weiter, jetzt machst du einfach. Und dann haben wir einfach einen Premierentermin festgelegt. Dann habe ich diesen Druck im Kopf halt gehabt, jetzt muss ich es machen. Und jetzt lasse ich das wirklich mit meiner Geburt losgehen. Und dann bin ich beim Schreiben eben, habe ich dann festgestellt, dass ich also gerade mal aus der Volksschule raus bin, so ungefähr, und habe schon ein 2-Stunden-Programm gehabt. Also es wird eben Tagebuch eines Komikers Teil 1 ist es jetzt. Okay. Es wird aber sicher Teil 2, Teil 3 geben. Und wenn ich es so schaffe wie der Johannes Hesters, dann gibt es vielleicht noch einen Teil 4.
Und 5. Ja, das war's schon. Auf unser Finale freue ich mich gleich mit Eisi Gulb. Teil 10 der Eberhofer Krimis kommt. Haben wir gerade gehört.
Wird 2025 gedreht, kommt dann wahrscheinlich natürlich erst 2026 und heißt Steckerlfisch-Fiasko.
Das haben wir dem Eberhofer Papa entlocken können und vieles, vieles mehr. Schauspieler und Kabarettist Eisi Gulb, danke für deine Zeit, ja, und auch deine Offenheit und Einblick in alles, was du sonst noch drauf hast.
Ja, gerne.
Was wir noch nicht wussten von dir. Finale jetzt. Unser Spiel heißt Mein Satz, Dein Satz. Also ich beginne ihn und du führst ihn bitte für mich zu Ende. Meine Karriere ist
angenehm und sehr frei verlaufen.
Meine langen Haare.
Der Psychologe sagt, wenn einer seine Frisur sein Leben lang beibehält, dann hat er offensichtlich keine größeren psychologischen Probleme, weil er nicht sich ständig verändern muss. Das habe ich mal gelesen irgendwo. Ja. Also wenn du also nicht ständig das Bedürfnis hast, immer wieder anders auszusehen oder sowas, dann bist du einfach mit dir zufrieden. Ja, ich weiß, ich werde darauf angesprochen, jetzt hat der immer nur dieselbe Frisur wie damals irgendwie. Nein, ist mir sowas von wurscht. Aber die haben schon variiert mal von kurz auf länger. Und sowas, klar, aber
der Eberhofer Papazopf, den machen Sie dir aber dran.
Den oder müssen Sie mal hinten reintun. Ja.
Okay, als Papa Eberhofer bin ich
mittlerweile dann, so wie Sie mich jetzt kürzlich bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Legalisierung von Cannabis angekündigt haben, der bekannteste Kiffer Deutschlands. So haben Sie mich zumindest angekündigt. Ja.
Und abseits von Kamera und Bühne bin ich
sehr gerne einfach mit Menschen zusammen, mit denen man ein entspanntes Gespräch führen kann, oder mache einfach gerne Sport.
Gut tut mir, da wären wir wieder beim Sport.
Gut tut mir vor allen Dingen das Tanzen, Salsa, Bachata, Kizomba, wunderbar.
Bayer zu sein ist?
Bayer zu sein ist angenehm, vor allen Dingen jetzt für mich, dass ich jetzt eigentlich filmtechnisch, arbeitstechnisch alles in Bayern ableisten kann, ohne groß noch durch ganz Deutschland tigern zu müssen. Also das finde ich wirklich in der Tat sehr angenehm, und dass jetzt der Dialekt ja auch so geliebt wird wieder, ja, und ich einfach so freie Schnauze damit dann natürlich auch sprechen kann.
An Südtirol mag ich?
An Südtirol mag ich natürlich die Landschaft, den guten Wein und ja, also eigentlich kulinarisch muss ich sagen, ist hier wirklich was geboten. Und die Leute sind sehr angenehm und locker drauf, habe ich das Gefühl.
Meine größte Schwäche?
Da bringst du mich jetzt tatsächlich ins Überlegen.
Das ist aber gut, wenn du so lange nachdenken musst. Ich nehme das als Antwort.
Ja.
Nächstes Jahr 70 zu werden ist.
Ja, das ist eine Zahl, an der man schon ein bisschen schlucken muss. Aber ich weiß ja mittlerweile, es sind alles nur Zahlen und ich fühle mich überhaupt nicht so. Und also was soll's.
Als Hausmann bin ich.
Als Hausmann bin ich, also ich muss ja seit etlichen Jahren mittlerweile da so meinen relativ großen Wohnbereich selber schmeißen. Ich kann das alles locker selber machen. Also.
Und wenn ich euch zum Mittagessen jetzt bei mir daheim bekochen würde, dann gäbe es?
Also ich habe so ein Gericht entwickelt, das sind Fusilli mit Sardinen. Das ist eigentlich ganz ordinär, sind es Ölsardinen.
Ja.
Wo ich mir aber gute suche, die also in Olivenöl eingelegt sind, nicht in Sonnenblumenöl oder sonst irgendwas, sondern die sollten dann in Olivenöl eingelegt sein. Und die verfeinere ich dann eben mit Knoblauch und mit bisschen Paprika und Zwiebeln und Chili und etwas Sojasauce, so als kleiner Ding dazu noch.
Also kochen kann er auch. Eisi Gulb, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Gute Zeit noch natürlich. Und das letzte Wort zum Sonntag, wenn du magst, gehört dir jetzt.
Das letzte Wort zum Sonntag. Mhm. Beruhigt euch endlich, liebe Leute, und haut euch nicht ständig gegenseitig die Köpfe ein auf den sozialen Medien, sondern kommt mal ein bisschen runter. Und wenn ihr euch hinreißen lasst, zu irgendwelchen Themen impulsiv zu kommentieren, bevor man da irgendwas reinschreibt, einfach mal wirklich anständig recherchieren. Das ist ganz wichtig, weil ihr landet sonst in einem Algorithmus, wo ihr nur aus einer Ecke gefüttert werdet und irgendwann habt ihr keinen klaren und gesunden Menschenverstand mehr. Ja.
Wir merken schon durchklingend, dass er blödeln kann, aber natürlich nicht nur. Und dass ihn der Rosenkrieg mit seiner Frau sehr geschlaucht hat, das können wir uns auch vorstellen.
Ja, wir müssen sagen, er war da auch nicht gesundheitlich fit so ganz. Ein bisschen der Magen war angeschlagen bei dem Interview. Jedenfalls ein sehr, sehr netter Mensch mit nachdenklichen Seiten. Bei dir als Gast, also beim nächsten Mal, Daniel.
Da wird's musikalisch. Wir freuen uns auf Tim Bensko.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.